Literaturradio Bayern. Kanal LRB. Eine Lesung aus dem Künstlerkreis 83 in München-Pasing. Am 26. Februar fand wieder die monatliche Abendveranstaltung des KK 83 statt. Dieses Mal stellte das schreibende Ehepaar Beate Grun und Hubert M. Schiesel seine beiden Neuerscheinungen vor. Hubert Schiesel präsentierte seinen historischen Roman Winterland. Beate Grun stellte ihren Roman Der letzte Buchstabe vor. Hubert M. Schiesel liest aus dem Roman Winterland. Die Verbannung des römischen Dichters Ovid spielt in der Zeit zwischen 8 und 17 nach Christus und erzählt, gestützt vor allem auf Ovids Klagelieder und Briefe aus dem Exil, von seinem Leben und Leiden nach der Ausweisung aus Rom und sucht nach einer Antwort auf die noch ungelösten Fragen zum Schicksal des Dichters.
Ich fange jetzt an und lese zwei Kapitelausschnitte. Der Erzähler ist Ovids Sklave Libanus, der seinen Herrn ins Exil begleitet hat. Der erste Abschnitt handelt von einer Audienz, und zwar Ovid bei Kaiser Augustus. Nebenbei bemerkt, letztes Jahr war das 2000-jährige Todesjubiläum von Kaiser Augustus. Und insofern passt das auch ganz gut herein. Also, bei Augustus in der Audienz. Kaum nach Rom zurückgekehrt, wurde mein Herr zum nächsten Audienztermin in den kaiserlichen Palast gerufen. Angetan mit Tunika und Toga, der für solche Anlässe gebotenen offiziellen Kleidung und den Insignien des römischen Ritters, fand er sich in meiner Begleitung pünktlich am Tor des Palastes auf dem Palatin ein. Ich musste natürlich draußen warten. Was mein Herr bei dieser Audienz erlebte, erfuhr ich später nach und nach aus seinen Berichten und Notizen, die er mir zur Reinschrift übergab. Mein Herr wies sich mit der Vorladung zur Audienz aus und wurde von einem Amtsdiener in einen fensterlosen Warteraum mit sehr spärlicher Beleuchtung geführt und aufgefordert, hier zu warten. So hatte er sich den Empfang für einen kommenden Staatsdichter nicht vorgestellt. Er hatte die Räumlichkeiten von früheren Audienzen in ganz andere Erinnerung. Zwar wusste man, dass Augustus persönlich sehr bedürfnislos war, aber der Amtsbereich strahlte doch repräsentative Pracht aus. Nichts davon in diesen unterirdischen Räumen. Nach einiger Zeit erschien ein anderer Beamter, nannte Ovids Namen und führte ihn durch einen endlos langen Gang, der in einen Saal mündete. Auf den Stufen, die zu dem Saal emporführten, standen zu beiden Seiten je drei Liktoren mit ihren Rutenbündeln. Dem Eingang gegenüber saß auf einem etwas erhöhten Thron der Kaiser, neben ihm stand der Nomenklator, der sich zum Ohr des Herrschers neigte und ihm nicht zu laut, aber doch vernehmlich den Namen des Eintretenden nannte. Publius Ovidius Naso. Mein Herr hatte kaum Zeit, sich darüber zu wundern, dass für ihn ein amtlicher Namensnenner gebraucht wurde. War er denn nicht allgemein bekannt? Er näherte sich auf einen Wink des Kaisers dem Thron und fiel auf das rechte Knie nieder. Der Kaiser bedeutete ihm aufzustehen, wies ihm jedoch keinen der Sessel an, die im Halbkreis zu beiden Seiten des Thrones standen. Ohne ein Wort zu sagen, entrollte Augustus ein Schriftstück und las darin. Endlich blickte er Ovid an und fragte in schroffem Ton, »Was hast du zu deiner Entschuldigung zu sagen?« Mein Herr wusste nicht, wie ihm geschah, und brachte kein Wort heraus. Erst auf das drohende »Nun« des Herrschers stammelte er, »Herr, wer könnte vor dir bestehen?« »Doch ich bin mir keiner Schuld bewusst.« »Keiner Schuld bewusst«, echote der Weltherrscher mit leicht erhobener Stimme. Und was sagst du dazu? Tölpel fürwahr, denn es stört, wenn seine Frau einmal fremd geht. Ihm sind die Sitten noch nicht unserer Weltstadt vertraut, wo doch nicht ohne Makel schon Romulus damals und Remus, beide Söhne des Mars, eine Vestalin gebar. Keiner Schuld bewusst, meinst du? Mein Herr erkannte sofort die Verse, die Augustus von der Schriftrolle vorlas. Sie stammten aus den Liebesgedichten, den Amores, mit denen er als junger Mann sein Debüt als Dichter gegeben hatte. Majestät, das ist lange her, spielerische Tändelei, jugendlicher Gefühlsüberschwang. Schwätze nicht, Dichter, du faselst auch in der Neufassung vom Kriegsdienst Amors, Krieg als Spielerei, dass ich nicht lache. Ich habe mit 19 Jahren aus eigenen Mitteln ein Heer aufgestellt, mit dem ich dem Staatswesen, das von einer gewissenlosen Clique bedroht wurde, die Freiheit wiedergab. Kriege zu Wasser und zu Lande gegen innere und äußere Feinde habe ich auf dem ganzen Erdkreis oftmals geführt. Nach Jahrzehnten entsetzlicher Kriege konnte ich endlich den Friedensaltar einweihen und die Tore des Janusbogens als Zeichen des Reichsfriedens schließen. Und zwar sogar dreimal. Und kein Amt habe ich gegen Sitte und Moral bekleidet. Aber, setzte mein Herr zu einer Erklärung an, schweig, du Versedrechsler! Was war doch Vergil für ein Bewahrer vaterländischer Moral? Und Horaz, gewiß kein sauertöpfischer Moralist, auch er hat den Ernst des Kriegs verstanden. Süß und geziemend ist es, für das Vaterland zu sterben. Und was lehrst du, die Jugend Roms? In den Armen eines ehebrecherischen Flittchens zu ersterben. Augustus war immer lauter und erregter geworden und gab meinem Herrn keine Gelegenheit, sich zu rechtfertigen und auf sein neues, weit ernsthafteres Werk hinzuweisen. Man wird sehen, wie du dich gewandelt hast. Es gibt Mittel und Wege, dich an der Verführung der Jugend zu hindern. Du weißt ja, was mit Sokrates in Athen geschah. Wir haben andere Mittel als den Schierlingsbecher. Jetzt geh mir aus den Augen. Mein Herr hatte gerade noch Zeit zu einer Kniebeuge, da packten ihn zwei kaiserliche Wachsoldaten links und rechts an den Armen und brachten ihn aus dem Audienzsaal. Am Ausgang des Palastes ließen sie ihn mit dem Befehl hinaus, los, so daß es ihm erspart blieb, wie ein betrunkener Kneipenbesucher auf die Straße geworfen zu werden. Trotzdem verließ mein Herr mehr stolpernd als gehend den Palast durch eine kaum sichtbare Nebentür. Beinahe hätte ich ihn nicht bemerkt. Ich eilte ihm nach. Ihn einzuholen war nicht schwer, da er auf dem Weg hinab zum Forum immer wieder stehen blieb. Als er mich erblickte, sagte er mit tonloser Stimme, »Komm, Libanus, lass uns nach Hause gehen. Mit dem Staatsdichter wird es nichts.« Indem wir den Weg zum Forum hinab fortsetzten, fasste ich mir ein Herz und fragte, »Wieso, Herr?« Meine Liebesgedichte gefallen dem Prinzeps nicht mehr. Aber sie werden doch nach wie vor gelesen, wandte ich ein, und bei Rezitationen wie neulich in den Thermen finden sie größten Beifall. Das ist ja gerade das Problem. Ich bin seiner Meinung nach ein Verführer der Jugend, verantwortungslos und unpatriotisch. Und die Fasti, die Dichtung über den römischen Festkalender, lässt er die nicht gelten? Ich wollte ja zu meiner Rechtfertigung darauf hinweisen, doch in seinem Zorn ließ er mich überhaupt nicht zu Wort kommen. Aber dein neues, großes Werk, das du soeben abgeschlossen hast, ist doch ganz anders. Das muss ihm gefallen. Das hoffe ich auch, Libanus, das hoffe ich auch. Er hat mich sehr ungnädig entlassen, aber die Verwandlungen müssen ihm gefallen. Augustus ist alt geworden. Das Feuer, das in ihm brannte, glimmt nur noch. In seinem immer noch energischen Gesicht hat sich Gram eingenistet. Inzwischen waren wir auf dem Forum angekommen. Mein Herr hing nun wieder schweigend seinen Gedanken nach und schien von dem Betrieb, dem Durcheinander der Händler und Geldwechsler, den Flaneuren aller Art kaum etwas wahrzunehmen. Auch die Grüße entgegenkommender, über die er sich immer sehr freute, bemerkte er nicht. Wir waren gerade dabei, die Via Sacra zu überqueren, da rief plötzlich jemand: »Gruß dir, Ovid! Warum so ernst und in Gedanken?« Es war Pompeius Marker, der etwas ältere Eposdichter, ein Verwandter von Ovids Frau, der nach dem Vorbild von Homers Ilias den Zorn des Achill, seine Rache und seine Heldentaten besang. Mein Herr und Marker waren gute Freunde, zumal sie ja wegen der Unterschiede ihrer Dichtung nicht in Konkurrenz zueinander standen. Vor einiger Zeit hatten sie eine gemeinsame Studienreise nach Sizilien und Kleinasien unternommen. »Ach, Marker, du, entschuldige, ich habe dich gar nicht kommen sehen.« Ich hielt mich, wie es sich gehört, etwas abseits, als sie sich begrüßten, bekam aber doch recht genau mit, worüber sie sprachen. »Aber du weißt ja, unser Eins hat immer irgendwelche Verse im Kopf. Und dann gibt es dies und jenes zu erledigen.« »Ja, verehrter Freund, ich freue mich schon sehr auf die Lesung aus deinem neuen Werk. Weißt du übrigens das Neueste unter der Sonne? Die jüngere Julia soll nun auch verbannt worden sein.« »Ja, man spricht überall davon.« »Mit seiner Familie scheint Augustus kein Glück zu haben.« »Du sagst es. Das Schicksal und die Macht der Liebe, dagegen ist offenbar kein Kraut gewachsen. Dafür bist du ja der Experte. Das Leben ist wohl doch keine bloße Spielerei. Aber ich muss leider weiter. Wale, wir sehen uns demnächst bei mir. Wale, Ovid, bis bald.« Mein Herr war nach allem, was er an diesem Vormittag erlebt hatte, kurz angebunden. Sich auch noch über den neuesten Skandal im Hause des Herrschers zu unterhalten, dazu hatte er nun gar keine Lust. Und es kommt so, wie man befürchten musste, während dieser Einladung, von der hier die Rede ist, erscheint ein kaiserlicher Bote mit dem Edikt, dass Ovid noch in der gleichen Nacht Rom verlassen muss und ins Exil gehen muss. Und zwar bis nach Tomi am Schwarzen Meer. Und das ist nun auf diesem Zettel zu sehen. Leider ist der Weg, die Route nicht farbig, aber es ist eine schwarze Linie. Links ist Rom und es geht dann über Land und See, geht es dann bis Tomi, dem heutigen Konstanza. Dorthin verbannt zu werden, war ungefähr das Gleiche, wie wenn heute einer von Putin aus Moskau nach Sibirien verbannt wird. Also das ist, und so ungefähr hat es auch auf Ovid gewirkt. Und nun, wie es dort am Ende der Welt ist, daraus lese ich noch ein kleines Stück vor. Nach vielen Strapazen. Wir sind angekommen. Wir sind am Ziel. Tomi. 5 Monate waren wir unterwegs, bei Sturm, Schnee und Regen, mehr als 1500 Meilen zu Wasser und zu Lande. Auch Sonnentage waren darunter mit ihrem unerfüllten Versprechen vom Ende des Winters. Aus Nordosten blies uns der Wind entgegen, als wolle er uns von dem Landstrich abhalten, in dem wir jetzt leben, leben werden. Kein Leben leben, sondern unseren Tod leben, wie mein Herr sagt. Und jetzt, endlich doch am Ziel, nach all der Anspannung, ist der Widerstand meines Herrn gebrochen. Das faulige Wasser setzt uns allen zu, aber ihn hat es besonders schlimm getroffen. Er leidet an Erbrechen und Durchfall, kann das Essen nicht bei sich behalten, was bei der schlechten Qualität kein Nachteil wäre, wenn es ihn nicht immer mehr schwächen würde. Manchmal fantasiert er im Fieber, ruft nach seiner Gattin oder nach dem erhabenen Kaiser. »Ich wollte es nicht sehen, ich habe nichts gesehen«, ruft er ächzend. Was er damit meint, wissen wir nicht. Vielleicht hat es etwas mit dem Grund für seine Verbannung zu tun, den er von Anfang an als Irrtum bezeichnete. Es kommt auch vor, dass er plötzlich betet. »Götter der See, und des Himmels leistet, ich flehe, dem Zorn des mächtigen Kaisers nicht Vorschub. Dann wieder ein Aufschrei. Ich Unseliger, was für Berge von Wasser sich wälzen. Ja, um uns ist's geschehen. Manches klingt wie Verse. Sogar im Delirium benutzt er noch die Versform. Lydia weicht nicht, eine Sklavin, nicht von seinem Lager, kühlt ihm die Stirn mit feuchten Tüchern, umwickelt auch seine Beine damit, um das Fieber zu senken. Dazu wenigstens taugt das Wasser des Styx, wie mein Herr in lichten Augenblicken zu sagen pflegt. Als Herberge dient uns ein Haus im griechischen Landhausstil am Rande der Stadt, an der Stadtmauer. Die Herberge betreibt ein älteres, kinderloses Paar. Er, Minas, ist Grieche, nennt sich selbst Insanus, auch seine Frau nennt ihn so, verrückter Minas. Insanus ist auch eines der wenigen lateinischen Worte, die sie kennen. Vielleicht hat ihn irgendwann ein römischer Provinzbeamter so bezeichnet. Sie ist Getin, ihren Namen verstehe ich nicht, Roxana oder so ähnlich. Wir nennen sie einfach Baukis. Und sie hat nichts dagegen. Überhaupt, die Sprache der Menschen dieser Stadt, auch wenn sie Griechisch sprechen oder es zumindest behaupten, verstehen wir sie kaum. Sie verschlucken ganze Silben. Nur wenn Minas und Baukis streiten, und das tun sie oft, wissen wir, was los ist. Spätestens dann, wenn sie handgreiflich werden. Dabei steht sie ihrem verrückten Minas in nichts nach. Sie sind beide untersetzt, sie noch korpulenter als er. Ihre schwarzen Haare mit den weißen Strähnen hat sie zur Seite zu einem Zopf geflochten, aus ihrem runden Gesicht blicken freundliche braune Augen, wenn sie Minas nicht gerade in Rage versetzt hat. Manchmal nennt er sie »mein liebes, fettes Schweinchen«, aber nur, wenn er ihr besonders schmeicheln möchte. Minas Haare haben sich zu einem dünnen, grauen Kranz verflüchtigt, über der globigen Nase in dem unrasierten Gesicht nehmen listige Augen die kleinen Vorteile wahr, die ihm das Leben hier bietet. Dazu, glaubte er wohl, würde auch unsere Lydia gehören. Aber diese Meinung hat ihm seine Baukis gehörig ausgetrieben. Du geiler Faun, lass das liebe Nymphlein im Frieden. Sie hat nur einen Herrn, dem sie dient, das siehst du doch. Sei du nur still, wehrt er die Beschimpfungen seiner Holden ab. Meinst du, ich sehe nicht, wie du den feinen Herrn umschwänzelst? Armer, kranker Herr, hinten und vorne. Hier ein feines Brüchen zur Stärkung. Probier es, du musst zu Kräften kommen. Vielleicht noch dieses oder jenes Kräutlein. Es wird die Leibschmerzen lindern. Verzeih, es ist einfach, was wir dir bieten, doch wir geben es gerne. Was erwartest du dir von ihm, wenn der feine Herr wieder gesund ist? So geht es zwischen ihnen hin und her, soweit ich ihre temperamentgeladenen Dialoge überhaupt verstehen kann. Dabei scheinen sie sogar in ihrem Gezänke herzlich verbunden. Einige Tage hatte mein Herr nur vor sich hingedöst, seine Umgebung kaum wahrgenommen. Eines Morgens aber verlangte er nach mir, ich sollte Papier und Schreibzeug mitbringen. »Heute musst du schreiben, Libanus, ich fühle mich zu schwach. Vielleicht ist es mein Abschiedsbrief.« Der Brief war an seine Gattin gerichtet, mein Herr war so mutlos, wie ich ihn niemals vorher erlebt hatte. Er beklagte sich über die schreckliche Umgebung, das raue Klima, das ungesunde Wasser und das unbekömmliche Essen, vor allem aber darüber, dass ihm ein tröstender Freund und Partner zum geistigen Austausch fehle. So sehr hat er mit seinem Leben abgeschlossen, dass er seiner Gattin sogar die Grabinschrift formulierte, und zwar folgenden Wortlaut. Hier ruh ich, der Dichter Ovid, verspielter Verfasser zarter Liebesgedichte, der starb, Opfer seines Talents. Wanderer, der du vorbeigehst, sei es dir zu viel nicht zu sprechen, wenn du jemals geliebt. Sanft ruhe, Asche Ovids. Ein wenig Lebensmut fasste Ovid, als endlich die Gallia in Tomi ankam. Das war das Schiff, das seine restlichen Bücher nachbrachte. Als wir Und nun vergisst er auch den schmählichen Empfang, den man ihm bereitet hat. Als wir nämlich am Ende unserer langen Reise ziemlich spät am Tag uns der Stadt näherten, waren die Stadttore auf der Landseite fest verschlossen und keine Menschenseele zu sehen. Tomi liegt auf einer Halbinsel und krallt sich hingeduckt hinter mächtige Mauern ans Festland, um nicht aufs Meer hinausgespült zu werden. Der Ort zeigte uns als uneinnehmbare Festung das abweisendste Gesicht, das man sich denken kann. Auf unser wiederholtes Pochen regte sich zunächst einmal nichts. Dann war von irgendwo das wütende Kläffen einiger Hunde zu hören. Schließlich öffnete sich eine Luke über dem Tor und es erschien ein feindseliges, bärtiges Gesicht, umrahmt von struppigem, ungekämmtem, schwarzen Haar. Es rief uns etwas zu in einer Sprache, die wir nicht verstanden. Als mein Herr sich anschickte, in wohlgesetzten Worten, wie es seine Art ist, sich als der aus Rom relegierte Dichter Publius Ovidius Naso vorzustellen, verbreitete sich der Mund in diesem Bartgestrüpp zu einem ungläubigen Grinsen, öffnete sich schließlich zu einem unverschämten Gelächter und äffte mit lautem Bla 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 die ihm offensichtlich unverständliche lateinische Sprache nach. Dann schickte sich der Wächter an, die Luke wieder zu schließen. Erst auf die Vermittlung unseres militärischen Begleiters hin, rief er etwas nach hinten, worauf sich knarrend das Tor so weit öffnete, dass wir mit unseren Lasttieren eintreten konnten. Hinter dem Tor hatten sich 6 schwer bewaffnete Posten mit kurzen thrakischen Rundschilden, wie man sie von den Gladiatorenspielen kennt, aufgestellt, lauter verwegene Gestalten. Einer von ihnen, offenbar der Anführer, trat vor, und als mein Herr das Wort an ihn richten wollte, gebot er ihm, mit einem Wink zu schweigen. Dann rief er, »Graffai!« Endlich ein erkennbares griechisches Wort, das mein Herr als Frage nach dem Dokument seiner Relegation verstand. Er wies es vor, der Wächterhauptmann küsste das kaiserliche Siegel, kassierte eine Gebühr, angeblich eine Eintrittssteuer, soweit sein Griechisch zu verstehen war, und bedeutete uns, ihm und seiner Wachmannschaft zu folgen. So gelangten wir in die Herberge von Minas und Baukis. Auf dem Weg dorthin murmelte mein Herr halb zu mir, halb bei sich. Hier bin ich also, Barbar. Meine geliebte Sprache gilt hier nichts mehr. Dankeschön.
Hubert M. Schießel las aus seinem historischen Roman Winterland, die Verbannung des römischen Dichters Ovid. Der Roman ist 2014 erschienen. Beate Grun liest aus ihrem Roman Der letzte Buchstabe vor. Der Roman spielt im letzten, also im 20. Jahrhundert.
Der Roman Der letzte Buchstabe ist in 3 Teile gegliedert. Ich lese jetzt zunächst aus dem ersten Teil. Der Roman beginnt 1923 und blendet dann zurück zu 1919. Und die Szene, die ich jetzt lese, ist um 1919. Und um diese Zeit trifft die Protagonistin Elise den sogenannten letzten Buchstaben. Der Nachtregen hatte den Staub in den Untergrund gespült. Pfützen glänzten, Häuser und Straßen schienen gewaschen. Elise ging nach ihrem Präparierkurs wieder in den Hofgarten, genoss die frische Wärme und aß ihr mitgebrachtes Brot. Frederik war nicht zum Kurs gekommen. Sie hatte ihr erstes Testat gut bestanden und alle Fragen des Assistenten richtig beantwortet. Er hatte ihr sogar bestätigt, dass sie sehr geschickt präparieren konnte. Elise ließ sich zufrieden auf einer Parkbank nieder. »Ich habe doch den richtigen Beruf gewählt«, dachte sie. Ein Mann kam auf dem Kiesweg auf sie zu. Unter einem Arm hatte er eine Zeitung geklemmt. Jetzt erkannte sie ihn wieder, den Einarmigen. »Darf ich mich zu Ihnen setzen? Sie waren schon einmal hier.« »Stimmt«, sagte Elise und lud ihn mit einer Handbewegung ein, sich zu setzen. Er nahm am anderen Ende der Bank Platz und blätterte die Zeitung auf. Dabei rutschte sie ihm weg. Geschickt fing sie Elise auf und gab sie ihm zurück. »Danke«, dabei deutete er auf den leeren Ärmel, »das habe ich, dem Kaiser Wilhelm, zu verdanken. Alles zerstört hat er. Chirurg wollte ich einmal werden.« Ohne zu überlegen, entfuhr es Elise, »ich bin Medizinstudentin.« »Mein Kompliment, dachte mir schon, dass Sie studieren. Nicht einfach für eine Frau, wo doch die Universitäten so voll sind von Kriegsheimkehrern.« Z hatte sich Elise zugewandt. Die Zeitung hielt er verkrampft mit der linken Hand fest. Elise bemerkte die Blässe in seinem Gesicht, die durch den schwarzen Vollbart und die schwarzen Haare betont wurde. Seine Augen waren ebenfalls schwarz. Irgendwie unergründlich, überlegte sie und deutete auf den Arm. »Tut mir leid, Sie wären sicher ein guter Arzt geworden.« »Kein Mitleid, ich habe ja noch viel Glück gehabt, obwohl, was ist schon Glück?« Mit Mühe entfaltete er wieder die Zeitung. »Da schauen Sie, nichts als Unruhe, lauter Bruchstücke, Worte, Hülsen und immer mehr Teuerung.« Er schüttelte die Zeitung. »Ach, übrigens darf ich mich vorstellen, mein Name ist...« Er machte eine Pause. »Einfach Z.« Elise sah ihn mit großen Augen an. Z legte die Zeitung umständlich zusammen. Z, der im Zug wegfahren will oder frei als Zugvogel die Erde von oben bestaunen. Im Zeppelin über die Berge gleiten, nicht eingesperrt in einer Zitadelle bei Zerstörung, Zerfall. Sie sehen mich erstaunt an. Zitadelle, das war ein Bunker, ein Kerker. Viele sind darin verreckt. Ich hatte Glück. Jetzt darf ich links schreiben, in der Schule war es verboten. Zeichen zeigen will ich, aber ich zaudere noch. Zeit habe ich. Welch Glück, dass ich schreiben, zuhören, auch studieren kann. Apropos zuhören. Noch nicht so lange her, es war im Herbst, ich glaube im Oktober, es war bereits kalt. Ich saß im Bürgerbräukeller, habe einen reden hören. Zunächst mit leiser, zerbrochener Stimme, dann immer zackiger, zündend mit Staccato, als ob er alles zerschmettern wollte. Die Zuhörer waren wie hypnotisiert, auch ich, die zufällig zuhörten. Danach habe alle großzügig Geld gespendet. Vielleicht muss ich auch Worte zerhacken, um gehört zu werden. Vor lauter Zorn habe ich von der Rede nichts verstanden. Ich spürte, mich anfing zu zittern und verließ diesen Ort. Elise rührte sich nicht, hielt abwesend das Brotpapier in der Hand. Nachdem Z endlich eine Pause eingelegt hatte, erhob sie sich, Z ebenfalls. »Tut mir leid, Fräulein«, wollte sie nicht belästigen, er verneigte sich. »Keine Ursache, aber vielleicht können Sie mir sagen, wer da so gesprochen hat.« Z senkte den Kopf. »Warten Sie, ein ehemaliger Gefreiter mit 30 Jahren ohne Beruf, ein Österreicher. Hitler heißt der. Von dem habe ich noch nie gehört. Er hat doch im Februar die NSDAP, das heißt die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, gegründet.« Z war vor Elise auf und ab gegangen und blieb plötzlich stehen. »Übrigens, er scheint eine Faszination auf Frauen auszuüben, denn ein Drittel der Mitglieder sind Frauen. Vielleicht interessiert er sie.« »Ich glaube kaum, dafür habe ich keine Zeit. Ich will mich auf mein Studium konzentrieren.« »Hm, darf ich fragen, kommen Sie öfters hierher?« »Das hängt vom Wetter und den Vorlesungen ab.« »Ich danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben. Wissen Sie, viele halten mich ja für verrückt.« Er griff in seine Jacke, holte einen gefalteten Bogen hervor und reichte ihn Elise. »Ich würde mich freuen, wenn Sie das lesen würden.« Z verneigte sich, drehte sich um und schritt den Weg zurück zum Ausgang des Hofgartens. Abwesend steckte Elise das Blatt in die Tasche und ging zur nächsten Vorlesung. Vor dem Hörsaal wäre sie fast mit Frederik zusammengestoßen. »Wo waren Sie denn? Ich habe Sie überall gesucht.« »Im Präp-Kurs waren Sie jedenfalls nicht«, antwortete Elise. »Sie sind aber streng. Wir hatten gestern Abend noch eine Feier in unserer Verbindung. Da habe ich dann verschlafen. Ja, immerhin ehrlich, sagte Elise und lachte. Wann haben Sie wieder Zeit für mich? Ich weiß noch nicht, ich muss jetzt schnell weiter zur Physiologie-Vorlesung. Elise versuchte, sich an Frederik vorbeizuschlängeln, der sie scherzhaft festhielt. Ich lasse Sie erst los, wenn Sie mir sagen, wann und wo. Elise überlegte einen Augenblick. Nicht jetzt, ich habe jetzt keine Zeit. Sie riss sich los und entwischte, so schnell sie konnte. In der Zeit der Hyperinflation hat Elise keine finanzielle Basis mehr gehabt in München und musste daher wieder nach Hause zurückkehren zu ihren Eltern. Und zwar nach Ladenburg, das ist ein Ort in der Nähe von Heidelberg. Die Bremsen quietschten. Der Bummelzug hielt an. Ladenburg. Elise stieg aus. Mit ihrem Gepäck ging sie langsam die Hauptstraße entlang, die von wenigen Gaslaternen beleuchtet war. Aus dem Wirtshaus zur Post drang Gelächter. Hoffentlich ist er noch beim Stammtisch, dachte sie, und sofort fiel ihr seine Bemerkung, das schaffst du sowieso nicht ein. Heimlich hatte sie sich damals am frühen Morgen nur von der Mutter verabschiedet und sich wie ein heimatloser Hund davongeschlichen. Sie hatte von den Nachhilfestunden Geld zurückgelegt, ebenso den kleinen Betrag, den sie für ihr Praktikum erhielt, gespart. Die Mutter hatte ihr vom Haushaltsgeld etwas zugesteckt, ihr alles Gute gewünscht und gesagt, schreib mir bitte. Und nun hatte sie ihr noch nicht einmal von ihrem Plan, München zu verlassen, geschrieben. Sie war so überstürzt in München aufgebrochen, nicht allein wegen des Hungers. Sie hielt an, stellte den Koffer und die Tasche ab und streckte und beugte sich mehrmals, ergriff wieder das Gepäck, bog in eine Seitenstraße und blieb vor dem Mehrfamilienhaus stehen. Sie sah noch Licht, suchte die Klingel, läutete und wartete mit pochendem Herzen. Jemand kam die Treppe herab und öffnete. »Ja, um Gottes Willen, Liesel, wo kommst du denn her? Siehst ja ganz schmal aus. Komm schnell rein!« Elise folgte der Mutter in die Wohnung, die im Hochparterre lag. Vorsichtig sah sie sich um. »Der Vater ist noch im Wirtshaus.« Elise nickte und stellte die Tasche und den Koffer ab. »Möchtest noch was essen, Kind?« »Wann kommt der Vater?« »Der kommt nicht so schnell. Wie wär's mit einer Suppe? Schaust ja ganz verfroren aus.« »Bin ich auch«, sagte Elise, suchte in der Tasche und gab der Mutter den geräucherten Schinken. »Für dich, sonst habe ich nichts. Danke. Das ist viel in der heutigen Zeit. Der hält sich gut.« »Wart, ich wärm die Suppe. Aber leg doch ab, Kind. Du hast Glück. Die Martha ist zurzeit nicht da. Da kannst du allein das Zimmer benutzen.« Elise war erleichtert. Während sie ihre Habseligkeiten ausräumte, rief sie durch die geöffnete Tür. »Wo ist die Martha?« »Sie soll wohl vorsingen, aber ich weiß nicht genau. Außerdem hat sie sich verlobt.« »Wer ist es denn?« »Ein Künstler, ein Maler, sehr stattlich. Mehr weiß ich auch nicht.« Elise hielt sich kurz an einer Stuhllehne fest. Sie putzte sich kräftig die Nase und ging dann zur Mutter, die für sie bereits die dampfende Suppe aufgetragen hatte. »Hast dich erkältet?« »Nein, nein, das vergeht wieder.« Hastig löffelte sie die Suppe. »Die schmeckt wie früher.« Dann schlürfte sie den Teller leer. Die Mutter lachte. »Freut mich, wie es dir schmeckt.« Elise rieb sich die Augen. »Morgen erzähle ich dir alles, Mutter, aber ich muss jetzt schlafen. Ich kann mich kaum noch auf den Beinen halten.« Im Bett lag sie noch lange wach. Nein, alles konnte sie Mutter nicht erzählen. Mit Frederiks Gemeinheit, der Demütigung, seinen falschen Versprechungen musste sie alleine fertig werden. Darüber wollte sie jetzt nicht länger nachdenken. Sie wälzte sich hin und her, endlich schlief sie ein. Kurz darauf wurde sie jedoch gestört. Polternd betrat der Vater die Wohnung.
»Nicht so laut, Jakob, du wächst sonst die Liesel auf«, flüsterte die Mutter.
»Was sagst du da, die Liesel?« schrie der Vater. »Ich hab's doch gleich gesagt, das geht nicht in Ordnung. Ohne Erlaubnis, ohne Abschied ist sie davongeschlichen. Sowas gehört sich nicht und du steckst mit ihr unter einer Decke.«
»Sei halt still, jetzt nicht so laut«, bat die Mutter.
»Ich kann hier so laut sprechen, wie es mir passt. Ich bin der Herr im Haus.« Der Vater stürzte zur Toilette, Elise hörte, wie er stöhnend die Bierblase entleerte. Sie lag steif da und hoffte, dass der Vater so müde war und sich sofort in sein Bett fallen ließ. Nach einiger Zeit schlief sie wieder ein, traumlos, bis sie am Morgen von der Mutter geweckt wurde.
»Beeil dich, der Vater sitzt schon am Tisch. Er will mit dir reden.«
Elise fühlte sich erfrischt, erholt und kampfbereit. Sie betrat mit einem lauten »Guten Morgen« das Wohnzimmer. An der linken Wand stand ein Vertiko, daneben eine große Standuhr, deren gleichmäßigen Pendelschlag Elise schon immer mochte, und an der Rückwand war eine Vitrine mit Gläsern. In der Mitte des Zimmers ein ovaler Esstisch, darüber ein Lampenschirm mit Fransen, die im Luftzug wippten. Der Vater saß mit dem Rücken zur Tür. Elise näherte sich, trat an seine Seite und begrüßte ihn mit einem verkrampften Lächeln.
»Da bin ich wieder.«
Der Vater sah Elise eine Weile schweigend an. Seine Backen hatten sich gerötet. Er kniff die Augen zusammen und brummte, »Setz dich!«
Elise nahm ihm gegenüber Platz auf der vordersten Stuhlkante und schwieg erwartungsvoll.
»Ich habe schon gehört, dass du wieder da bist.«
»Er ist noch dicker als früher«, dachte Elise und hörte, »Spindeldürr bist du!«
»Ich hab's ja gleich gesagt, das wird nichts mit dir.« »Aber du hast ja nicht gehört.«
»Das ist wegen der Inflation. Bei dieser Geldentwertung habe ich nicht mehr genug verdient.«
»Du warst noch nie um Ausreden verlegen.«
Der Vater schnitt sich ein Stück vom Schinken ab und trank einen Schluck Kaffee.
»Gut, das Geräucherte. Wo hast du denn das organisiert, Marie?«
Dabei lag eine gewisse Anerkennung in seiner Stimme. »Das hat die Liesel extra aus Bayern für dich mitgebracht.«
»So? Dann kann es ihr ja gar nicht so schlecht gehen.«
Elise trank vom Kaffee und lächelte die Mutter an. »Ein echter, nicht wahr?«
»Ja, aus der stillen Reserve zum Willkommen.«
»Aha, für mich würdest du ihn nicht herausrücken. Bei mir reicht's nur für den Muckefuck.«
»Den echten kriegst du doch immer sonntags. Aber weil die Liesel da ist, ist für mich heute Sonntag.«
»Für mich aber nicht«, ereiferte sich der Vater, fuchtelte mit den Armen, stieß an die Kaffeetasse und verschüttete
den echten.
»So eine Sauerei! Kaum ist die Liesel da, habe ich nichts als Aufregung!«
Geflissentlich rieb ihm die Mutter mit einer Serviette über den Bauch. »Die Flecken sieht man nicht.«
Elise hatte sich inzwischen ein Stück Brot genommen, sich eine dünne Scheibe vom Geräucherten abgeschnitten und kaute langsam. Sie wusste, am besten war es zu schweigen. Die Mutter goss dem Vater nochmals Kaffee nach. Es war ihr Anteil, auf den sie verzichtete.
»Jetzt noch mal zu dir, Liesel. Hol doch mal den Möbius aus dem Bücherschrank.«
»Was für ein Buch meinst du?«
Sie wusste genau, was jetzt wieder kommen würde. Immer wieder die gleiche Leier, dachte sie.
»Stell dich nicht so an, den Paul Julius Möbius, oberste Reihe rechts.«
Elise erhob sich und ging betont langsam zum Bücherschrank, schloss auf und griff nach dem Werk. Betrachtete eine Weile den Titel. »Über den physiologischen Schwachsinn des Weibes« stand darauf. Jetzt komme ich zum weiteren Teil. Das ist jetzt etwa 1931 und Elise, die war vorübergehend also in Heidelberg, hat ihr Studium abgeschlossen mit Facharzt und allem und hat geheiratet und lebt wieder in München. Und ich steige jetzt hier wieder mitten in eine Szene ein. Es war Spätherbst. Am Vormittag fuhr Elise nach einem Vortrag mit dem Zug nach München zurück. Am Bahnhof nahm sie die Straßenbahn Richtung Marienplatz. Sie stieg aus und sah eine Menschenschlange vor der Essensausgabe der Arbeiterwohlfahrt. Abgemagerte Gestalten mit hoffnungsleeren Gesichtern standen da, regungslos in der Mittagskälte. Auf einmal bemerkte Elise, wie am Ende der Reihe ein Mann langsam in sich zusammensank und auf die Straße fiel. Keiner der Umstehenden nahm von ihm Notiz. Sofort lief sie hin, kniete nieder. Auf den ersten Blick konnte sie keine äußere Verletzung feststellen. Sie öffnete den Mantel und den gestärkten Stehkragen, zog ihren warmen Wollschal vom Hals und versuchte, ihn unter den Kopf des Mannes zu schieben. Beim Anheben sank sein Kopf zur Seite. Hastig tastete sie nach der Halsschlagader, beugte sich vor und hörte das Herz ab. Schließlich ergriff sie das Handgelenk und prüfte den Puls. Da war nichts mehr zu fühlen. Plötzlich fragte ein Mann: »Kann ich Ihnen helfen?« Elise erkannte sofort die Stimme. Sie blickte auf und sagte leise: »Da gibt es nichts mehr zu helfen.« Z half ihr auf und drückte sie kurz an sich. Elise ließ den Kopf auf seine Brust sinken. »Warum nur? Warum nur?« sagte sie leise und schluchzte. »Bitte, Elise, nicht weinen.« Z strich ihr kurz über die Wange. »Die Ambulanz und die Polizei sind schon verständigt.« »Er ist tot, besteht nur aus Haut und Knochen.« Elise befreite sich langsam aus Zs Umarmung. Er reichte ihr ein Taschentuch und sie wischte sich die Tränen ab. Sie sah ihn an. »Wie kommen Sie hierher?« »Das Gleiche wollte ich Sie fragen.« »Ich wollte umsteigen und wartete auf die Tram. Da sah ich, wie der Mann plötzlich umfiel. Und ich recherchiere für einen Zeitungsartikel, will eine Reportage über die Armut in dieser Stadt schreiben und wissen, wie viel die Menschen hier zu essen bekommen. Ich habe beobachtet, es gibt eine Kelle Eintopf in dem mitgebrachten Henkelmann oder sonst ein Gefäß und eine Scheibe Brot. Und das für einen ganzen Tag.« Inzwischen waren zwei Polizisten erschienen. Elise erklärte, sie sei Ärztin, habe zufällig gesehen, wie der Mann zusammenbrach. »Denken's Erna nix, das passiert das jeden Tag«, antwortete der Ältere der beiden, beugte sich zu dem Toten und suchte dessen Personalien in der Jacke. Der Jüngere rief die jetzt eingetroffenen Sanitäter. Sie hoben den Mann auf eine Trage. »Brauchen Sie mich noch?« Elise hatte den Beamten ihren Ausweis gezeigt. »Nein, Frau Doktor, Sie können gehen, auch Ihr Mann.« Z hatte die ganze Zeit im Hintergrund gewartet. »Darf Ihr...« Z brach ab und lächelte verhalten. »Darf ich Sie noch zu einem Kaffee einladen?« »Vielen Dank, leider nein. Ich werde zu Hause dringend erwartet. Haben Sie nicht meine Einladung mit meiner neuen Adresse erhalten?« »Ja, Elise, aber...« »Ich begleite Sie noch bis zur nächsten Haltestelle.« Elise nickte. »Gehen wir das Stück bis zum Odeonsplatz. Dort muss ich dann einsteigen.« »Ich wollte mich bei Ihnen schon längst für den Brief bedanken, aber ich habe keine Zeit, Sie zu besuchen.« »Das ist aber sehr schade. Ach, da kommt schon die Linie 4.« Elise beschleunigte den Schritt. Z folgte ihr hastig. »Glauben Sie mir, Elise, es ist auch besser so für mich.« Z machte eine kurze Pause. Elise blieb stehen. »Es ist auch besser für uns«, er blickte sie nachdenklich an. Elise reichte ihm die Hand. Z hielt sie einen Moment fest. »Ich schreibe Ihnen.« Dann drehte er sich schnell um und ging Richtung Marienplatz zurück. Jetzt komme ich noch zum letzten Teil. Das ist aus dem dritten Teil des Romans und spielt etwa um die Zeit 1942 in Berlin. Der Wartesaal war überfüllt. Ein paar Glühbirnen tauchten den Raum in fahles Licht. Elise klemmte sich auf eine Bank neben einen Jungen mit Pappkoffer, den dieser vor sich abstellte, um ihr Platz zu machen. Müde lächelnd bedankte sie sich. Auf dem Fahrplan hatte sie herausgefunden, dass der nächste Zug erst am Morgen nach München fuhr. Sie hatte überlegt, Martha um Hilfe zu bitten und fand jetzt den Gedanken absurd. Was hätte sie ihr sagen sollen? Das musste sie schon alleine schaffen, war ihr schnell klar geworden. Es war nach Mitternacht. Sie hatte Angst. Ständig streiften Kontrolleure durch den Wartesaal, verlangten Ausweise und die Zugbillets. Immer wieder wurden Personen abgeführt. Auf einmal näherten sich Uniformierte ihrem Platz. »Fahrkarten und Papiere«, herrschten sie den Jungen an. Er tastete seine Manteltaschen ab, suchte in den Hosentaschen. Da sagte Elise: »Seine Mutter musste vorhin zur Toilette. Sie hat die Papiere mitgenommen. Ich habe sie gesehen.« »Dann lassen Sie uns doch mal Ihre Papiere sehen.« Elise öffnete ihren Mantel und zeigte auf ihr Parteiabzeichen, das neben ihrem Mutterkreuz am Revier der Kostümjacke befestigt war. »Ich denke, das sollte genügen. Heil Hitler!« Die Uniformierten schlugen die Hacken zusammen. »Heil Hitler!« und gingen weiter. Elise spürte die Nässe in den Achselhöhlen, spürte, wie ihr Körper von einem Zittern ergriffen wurde und hörte ein leises »Danke«, das der Junge neben ihr flüsterte. Sie sah ihn an und überlegte, er könnte etwa 15 oder 16 Jahre alt sein wie Aaron, und fragte ihn, »Wohin willst du?« »Nach Amerika.« »Wie kommst du darauf?« Jetzt wandte der Junge seinen Kopf und schaute Elise an. Wie ernst er blickt mit seinen tief liegenden Augen, dachte sie und raunte ihm zu. »Du musst mir nicht antworten.« Und sie sah, wie am anderen Ende eine Frau mit zwei Kindern aufstand und den Uniformierten folgte. Sie fühlte sich unendlich müde und nickte ein. Plötzlich spürte sie eine Berührung. Sie zuckte zusammen und bemerkte bereits das trübe Licht des heraufdämmernden Tages. Sie hatte tatsächlich geschlafen. Sie spürte wieder eine Berührung. Es war die Hand des Jungen. »Warum haben Sie für mich gelogen? Ich habe keine Mutter mehr.« »Darum«, antwortete Elise. »Als ich nach Hause kam, waren meine Eltern weg. Jetzt bist du allein?« »Ja, aber ich habe Geld und eine Adresse im Kopf. Kann ich dir helfen?« »Ich soll niemand trauen«, hat meine Mutter immer wieder gesagt, »und sie haben Heil Hitler gesagt.« »Das musste ich doch, damit man mir glaubt.« Elise erschrak. »Was hatte sie da gerade gesagt?« Ängstlich sah sie sich um. Hoffentlich hatte sie niemand gehört. Friederik hatte sicher Anweisung gegeben, überall nach ihr zu suchen. Es wurde immer heller. Unruhe entstand. Elise sah auf die Uhr. Noch eine Stunde, dann fuhr ihr Zug. »Wohin willst du?« »Nach München.« »München ist groß.« »Zur St. Michaelkirche.« »Kennst du da jemand?« »Nein. Aber ich soll dort dem Priester sagen, er soll mich zum letzten Buchstaben des Alphabets bringen. Er wüsste Bescheid«, hat mir meine Mutter immer wieder gesagt. Sie fuhren in der ersten Klasse. Elise hatte extra noch die Ausgabe des Stürmers und für Klaus, wie sie den Jungen nannte, eine Zeitschrift mit den neuesten Kampfflugzeugmodellen besorgt. Der Schaffner war angenehm höflich. Eine weitere Kontrolle fand entgegen Elises Befürchtungen nicht statt. Erleichtert legte sie die Zeitung weg. Draußen lag Schnee. Windböen bliesen weißen Staub über die Felder. Immer wieder ging ihr die Bemerkung des Jungen durch den Kopf. Der letzte Buchstabe. Der letzte Buchstabe war Z. War das Zufall? Was sollte das? Soll ich den Priester fragen? Nein, das würde Misstrauen erzeugen. In München fühlte sie sich wieder sicher und bot Klaus an, ihn mit sich zu nehmen. Er bedankte sich und machte ihr klar, er müsse umgehend die Kirche aufsuchen, ehe es zu spät sei. Nach dem Weg nach St. Michael müsse er noch fragen. Elise begleitete ihn, betrat mit ihm nach langer Zeit wieder eine Kirche, blieb hinter dem Bankreihen stehen, während Klaus langsam nach vorne zum Altarraum ging. Vereinzelt knieten Menschen in den Bänken und beteten. Sie fühlte sich fremd. Schließlich ging sie zum Altar, betrachtete den Gekreuzigten und schüttelte den Kopf. Auf einmal stand der Junge neben ihr. »Ich wollte mich noch verabschieden und mich vielmals bedanken.« Spontan drückte Elise den Jungen an sich. »Alles Gute und komm gut an.« In der beginnenden Dämmerung verließ sie schnell die Kirche. Vielen Dank.
Sie hörten Beate Grun, die Auszüge aus ihrem Roman »Der letzte Buchstabe« las, erschienen 2015 beim Salon Literaturverlag. Er kostet 18,90 €.